Herzlich willkommen. Dies ist eine neue Folge von Follow the Rechtsstaat, der Podcast-Reihe der Privacy in Germany, der Zeitschrift Ping, die ich herausgebe. Da sprechen wir heute über aktuelle Fragen des Rechts, wie immer, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei heute ganz besonders auf eines meiner Herzensthemen, nämlich das Thema Meinungsfreiheit. Ja, wer bin ich? Ich bin auch heute Nico Herting, Anwalt in Berlin. Und ich unterhalte mich wie immer im Duett mit Stefan Brink, der im heimischen Westen mal wieder sitzt, aber in Berlin beruflich ansässig ist als Digitalisierer, Digitalisierungsinstitut. Wir haben zunächst mal ein Thema heute, das wir schon mal in einer vergangenen Folge, mindestens einer vergangenen Folge, etwas ausführlicher besprochen haben. Ist auch so ein bisschen Steckenpferd von mir, das Thema Fernunterrichtsschutzgesetz. Da gibt es jetzt also eine Fülle von Rechtsfällen. Es gab eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die ich eher kritisch gesehen habe, aus dem vergangenen Juni, wo der Bundesgerichtshof doch noch einmal einen breiten Anwendungsbereich dieses Gesetzes bestätigt hat und das betrifft dann vor allen Dingen die doch zahlreichen Coaching-Angebote, die es online gibt. Angebote, wie sie in der Zeit, als das Fernunterrichtsgesetz geschaffen wurde, noch nicht man sich vorstellen konnte. Das stammt nämlich noch aus den 70er Jahren. Da stellt sich dann jeweils die Frage einer Genehmigungspflicht durch die Zentralstelle für Fernunterricht in Nordrhein-Westfalen. Ein durchaus aufwendiges Genehmigungsverfahren, das man dort dadurch laufen muss. Und wenn es an einer solchen Genehmigung fehlt, entweder weil man sie nicht beantragt oder weil man sie nicht bekommen hat, dann, so ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, sind die Fernunterrichtsschutzverträge null und nichtig nach 134 BGB, mit der Folge, dass man gezahlte Gebühren zurückfordern kann. Dass der BGH dies also auch für ein solches Coaching-Angebot im vergangenen Jahr bestätigt hat, dass das erstens genehmigungspflichtig ist und zweitens die fehlende Genehmigung, die eben genannte Rechtsfolge hat, hat für erhebliche Unruhe in der Branche gesorgt und hat dann auch gleich so manchen Kollegen und manche Kollegin, denen man es nicht verdenken kann, auf den Plan gerufen, also auch lautstark bei Mandanten darum zu werben von dem Rückforderungsrecht, was man hat, wenn es an einer solchen Genehmigung fehlt, dann auch Gebrauch zu machen. Eine Frage, die streitig war und die in dem Urteil aus dem letzten Jahr nicht behandelt werden musste, weil der Sachverhalt dann da nicht entsprechend war, ist die Frage, fällt es denn eigentlich auch unter den Fernunterricht, wenn man so ein Online-Seminar macht, also wenn man zwar räumlich entfernt ist, aber, wie es dann so schön heißt, doch im Synchronmodus unterrichtet und nicht wie andernorts asynchron. Es gibt jetzt zwei Entscheidungen des BGH vom 5.3.2026. Eine Entscheidung, auf die ich besonders gespannt bin, in der der Bundesgerichtshof die Frage der Verfassungswidrigkeit thematisiert und dann sagt, er sei von der Verfassungswidrigkeit, andere Auffassung Herting, nicht überzeugt und deswegen nicht vorliegt. Das ist eine Entscheidung, die bislang noch nicht veröffentlicht ist, zu der es auch nach meiner Kenntnis keine Pressemitteilung oder irgendetwas gibt. Es ist aber in der Entscheidung, die wir gleich besprechen, gibt es einen Querverweis dazu, wo es heißt, sie sei zur Veröffentlichung bestimmt. Da kommen wir vielleicht zu gegebener Zeit noch einmal zurück. In der Entscheidung, die wir jetzt in der anderen Entscheidung vom selben Tag, beide vom 5. Februar 2026, die Entscheidung, die wir jetzt besprechen, da geht es halt nur, aber auch um, was das jetzt nicht heißen soll, dass es keine Bedeutung hat, um die Frage, wie schaut es denn eigentlich mit den Online-Seminaren und Ähnlichem aus? Eine sehr, sehr wichtige Frage natürlich auch, weil sie für Unruhe gesorgt hat, etwa bei Anbietern von Fortbildungen für Studenten, Referendare, Anwälte und sonstige Juristinnen und Juristen. Und in dieser Entscheidung, ja, da muss man vielleicht zunächst einmal sich nochmal das Gesetz anschauen. Da heißt es nämlich, was ist Fernunterricht, also was ist genehmigungspflichtig? Da heißt es in § 1 des Fernunterrichtsgesetzes, Es muss sich handeln um eine auf vertraglicher Grundlage erfolgende entgeltliche Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten. Und dann heißt es, die Nummer eins, das ist die erste Voraussetzung, der Lehrende und der Lernende ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt sind. Und wenn ich hier eine Fortbildung mache und sitze in Berlin und habe dort Kolleginnen und Kollegen bundesweit, die mir mehr oder weniger aufmerksam zuhören, dann, dem Wortlaut nach, bin ich dann natürlich räumlich getrennt. Ist aber Gott sei Dank, jedenfalls meiner Sichtweise, der BGH nicht beim Wortlaut der Norm stehen geblieben, sondern hat sich auch mit dem Sinn und dem Zweck befasst und hat dann eine Studierende aufgepasst. Das ist nämlich dann ein schönes Beispiel für eine teleologische Reduktion. Also eine Anwendung, was ist eine Reduktion? Eine Reduktion ist, wenn man eine Norm, die dem Wortlaut nach eindeutig anwendbar ist, wie gerade geschildert, wenn man sie dennoch nicht anwendet, weil man sagt, das sei mit dem Sinn und Zweck der Norm nicht vereinbar.
Ja. Also letztlich ist es, Nico, wenn man es sich betrachtet, geht es um eine Auslegung gegen den Wortlaut des Gesetzes. Zu behaupten, man sei nicht räumlich getrennt, wenn der eine in Berlin und der andere in München sitzt, ist natürlich auch schon eine etwas schwierige Aussage. Der BGH rettet über seine Auslegung natürlich die von dir aufgeworfenen, auch verfassungsrechtlichen Thematiken und sagt dann einfach, es reicht, wenn es synchrone Kommunikation ist und die findet ja in der Regel bei Online-Schulungen statt, indem man sich als Teilnehmender melden kann, über den Chat kommunizieren kann oder sich lautschalten kann und dann übers Mikrofon teilnehmen kann und auf den Veranstalter bzw. den Referenten einwirken kann. Das sei dann synchrone Kommunikation und das fiele dann nicht unter § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Fernunterrichtsschutzgesetzes. So die recht mutige Auslegung des Bundesgerichtshofs.
Genau, man könnte, das Kernargument lautet, das sei doch eigentlich dann gar nicht so viel anders als bei einem in räumlicher Nähe durchgeführten Unterricht. Man könne als Teilnehmer, als Lernender ja auch beim einem solchen Online-Unterricht ohne besondere Anstrengung Kontakt mit dem Lehrenden aufnehmen. Ja, also so wie wir beide hier auch in einem Kontakt stehen, der doch jedenfalls, was das Kommunikative angeht, dem Direktkontakt doch gleicht. So sei es auch bei einer solchen Form von Online-Seminaren, Webinaren, die auch darunter fallen, dass sich hier nicht dieselben Schutzbedürfnisse stellen, die sich stellen beim asynchronen Fernunterricht, wo es also dem Lernenden überlassen bleibt, wann er die ihm zur Verfügung stehenden Videos etwa, wann er sie dann auch tatsächlich abruft, ob er sie auch überhaupt abruft. Und der BGH sieht da nach wie vor ein Schutzbedürfnis. Andere Auffassung Herting, wie gesagt. Aber das wird vielleicht mal irgendwann das Bundesverfassungsgericht entscheiden müssen. Und dieses Schutzbedürfnis bestehe aber beim synchronen Online-Unterricht nicht.
Ja, den methodischen Kunstgriff, die teleologische Reduktion, begründet der BGH damit, dass der Begriff der räumlichen Trennung heute, wo wir eben Online-Fortbildungen via Internet haben, dass der Begriff anders zu verstehen sei als zum Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 1976. Da sei räumliche Trennung noch was ganz anderes gewesen. Sagen wir mal vorsichtig, klar kann sich die Bedeutung eines Gesetzes auch im Laufe der Zeit verändern. Andere Auffassung inzwischen der US-amerikanische Supreme Court, der sagt, wir bleiben mal schön beim Verständnis des Gesetzgebers stehen. Bleibt für mich allerdings die Frage, was bleibt denn da noch übrig für den Anwendungsbereich des Fernunterrichtsschutzgesetzes? Und dann sagt der BGH, gemeint seien jetzt räumliche Trennungen, damit besonders, insbesondere aufgezeichnete Lehrgänge, die sich der Teilnehmer alleine und ohne Kontakt zum Anbieter anschaut. Dann kann man sagen, okay, das ist eine Trennung, die kann man sozusagen zunächst mal nachvollziehen. Aber dann stellt sich für mich die Frage, welchen Sinn ergibt dann eigentlich das Fernunterrichtsschutzgesetz? Also welchen Schutz bedarf denn jemand, der an einem aufgezeichneten Lehrgang teilnimmt? Welchen Schutz braucht er über das hinaus, was an Schutz einer in einer synchronen Kommunikationsfortbildung steckt? Und da bin ich nicht sicher, dass der BGH das noch so ganz auf die Reihe bekommt. möglicherweise ist der Schutzzweck auch letztlich gar nicht mehr einheitlich zu formulieren von diesem etwas älteren und zeitlich eben schlicht und ergreifend überholten Gesetz.
In der Entscheidung wird auch dann im Ergebnis zurückverwiesen an das OLG, weil nämlich streitig war, ob das hier tatsächlich ein vollständig synchron durchgeführter Kurs war. In der Rechtsprechung gibt es viele Beispiele für so Mischformen, wo also ein Teil synchron erfolgt und dann kriegen die Kursteilnehmer noch Lernmaterialien, etwa in Form von den Videos, die sie sich selber in Nacharbeit anschauen können. Und da ist es so, wenn ich das richtig verstehe, beim BGH, sobald da eine Beimischung ist von Asynchronen, ist man wieder in der Genehmigungspflicht drin.
Und das gibt natürlich auch sofort Probleme bei Online-Veranstaltungen. Nico, das kennst du auch, dass die zum Teil aufgezeichnet werden und dann später ins Netz gestellt werden, zum Beispiel für die Teilnehmer zum Nachhören. Ist das dann asynchron? Fragezeichen. Und was ist, wenn sich diese Aufzeichnung jemand anschaut, der nicht bei der ursprünglichen Fortbildung mitgemacht hat? Das wäre dann ja wohl erstens eine räumliche Trennung und zweitens asynchron. Fällt dann die Genehmigungspflicht wieder an? Also das scheint mir insgesamt ein bisschen Kraut und Rüben zu sein, ehrlich gesagt.
Das ist die Würdigung dieser Umstände obliegt grundsätzlich dem Tatrichter. Zitat. Das ist, solche Fragen werden dem Oberlandesgericht dann zurückgegeben. Also eine nicht in jeder Hinsicht befriedigende Entscheidung. Ich hätte mir da doch mehr Mut zum Grundsätzlichen gewünscht. Aber vielleicht gibt es ja in der anderen Entscheidung, die wir noch nicht kennen, in der es laut BGH um die Verfassungskonformität des Fernunterrichtsschutzgesetzes insgesamt geht und in der es dann natürlich auch die Sinnfragen noch einmal sehr gründlich dann diskutieren. Vielleicht gibt es da ja dann Argumente des Bundesgerichtshofs, die für die Verfassungskonformität des Gesetzes sprechen oder der Genehmigungspflicht sprechen, genauer gesagt, auf die ich noch nicht gekommen bin und die dann dazu führen, dass ich, wenn wir die Entscheidung dann demnächst einmal besprechen, sage, ich habe mich vom BGH überzeugen lassen und halte das Fernunterrichtsschutzgesetz doch jetzt auch noch für zeitgemäß und für verfassungskonform.
Sehr schön, Nico. Wenden wir uns ab von den einfachen Problemen des einfachen Rechts und marschieren wir zu den komplexen Problemen des Verfassungsrechts. Damit wollen wir jetzt die nächsten Minuten unseres Podcasts bestreiten, und zwar mit dem Thema Meinungsfreiheit. Dazu hat sich geäußert mit einem eigenen Buch, einem jüngst erschienenen Buch. Ende Februar ist erschienen das Buch Meinungsfreiheit, wie Polizei und Justiz unser Grundrecht einschränken, von Ronen Steinke. Ronen Steinke ist, glaube ich, vielen bekannt, ein sehr interessanter, auch immer wieder kontroverser Autor, der leitender Redakteur im Politikressort der Süddeutschen Zeitung ist und Lehrbeauftragter der Uni Frankfurt. Er hat sich in seinem Buch mit der Frage auseinandergesetzt, ob eigentlich unsere Meinungsfreiheit in Deutschland und Europa so langsam das Licht ausgepustet wird, ob sich dort möglicherweise Einschränkungen ergeben im Laufe der Jahre, sei es durch gesetzgeberische Tätigkeit, sei es durch die Praxis der Justiz, die unserer Vorstellung davon, dass wir ein Hort der Freiheit und Gerechtigkeit sind, möglicherweise gar nicht so sehr entsprechen. Er nimmt zunächst mal Bezug, vollkommen zu Recht, auf die Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1958, auf das Lüth-Urteil, in der das Bundesverfassungsgericht eben schon sehr früh die besondere Bedeutung der Meinungsfreiheit für unsere Demokratie, für die demokratische Grundordnung betont. Da stammt auch der berühmte Satz her, die Meinungsfreiheit sei schlechthin konstituierend für unsere Demokratie, also offensichtlich ein besonderes Grundrecht, das auch nochmal besonders hervorgehoben wird. Unser schöner Artikel 5 Absatz 1. Trotzdem hat es in Deutschland aus nachvollziehbaren historischen Gründen immer wieder auch Beschränkungen der Meinungsfreiheit gegeben, zum Beispiel sprachliche Tabus oder besondere Äußerungsdelikte, wo dann auch strafrechtlich bestimmte Meinungen verfolgbar gestellt wurden. Ich erinnere nur an die Thematik der Leugnung des Holocausts. Eine Meinung, die zwar grottenfalsch ist, aber sicherlich noch unter den Meinungsbegriff fällt, aber als Volksverhetzung bestraft werden kann, wo also ganz offensichtlich die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird oder zumindest mit anderen Grundwerten in Ausgleich gebracht wird. Und Steinke referiert jetzt sehr interessante Zahlen, wie sich in den letzten etwa 10 Jahren, seit 2015, die Zahl der staatsanwaltschaftlich und gerichtlich verfolgten sogenannten Äußerungsdelikte massiv erhöht hat. Äußerungsdelikte, das sind also Straftaten, die darin bestehen, dass ich etwas sage, im Zweifelsfall meine Meinung ausdrücke und dabei sich ein anderer beleidigt sieht oder verleumdet sieht. Und führt an, warum das, warum es zu dieser Steigerung der Äußerungsdelikte gekommen ist in den letzten 10 Jahren. Das spielt natürlich ganz klar die Digitalisierung eine große Rolle, dass wir inzwischen auch sehr umfangreich online kommunizieren. Und das ist natürlich Stichwort Hass und Hetze, gerade auf Online-Plattformen immer wieder auch strafrechtlich relevante Äußerungen gibt, die sich bedauerlicherweise häufig gegen Schwächere, gegen bestimmte benachteiligte Gruppen richten und die jetzt offensichtlich in den vergangenen Jahren, in den letzten Jahren stärker verfolgt werden als früher. Früher scheinen die Staatsanwaltschaften und Gerichte davon ausgegangen zu sein, dass man das eh nicht verfolgen könnte, was sich da online abspielt, dass das in gewisser Weise außerhalb unserer Lebenswirklichkeit stattfinden würde. Inzwischen ist man wohl davon überzeugt, dass das nicht so ist. Deswegen mehr Verfahren als früher. Und es gibt natürlich auch ganz neue Delikte, die man früher gar nicht begehen konnte, zum Beispiel die sogenannte Politikerbeleidigung. Das § 188 Strafgesetzbuch, da geht es um gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigungen, üble Nachreden oder Verleumdungen, die aus Beweggründen begangen werden, die mit der Stellung des Beleidigten im öffentlichen Leben zusammenhängen und ihm sein öffentliches Wirken erschweren. Das ist eine eigene Straftat. Also wenn man Politiker beschimpft, als dumm oder dämlich oder als Schwachköpfe. Das fällt jetzt unter einen eigenen Straftatbestand. Und das erhöht natürlich die Zahl der Äußerungsdelikte in Deutschland. Da hat er Zahlen, die wirklich erstaunlich sind. 2021 gab es etwa 750 Verfahren in dem Bereich. Im Jahr drauf, 2022, waren es schon 1400, also doppelt so viel. Im Jahr 2023 2500, im Jahr 2024 knapp 4500 Fälle. Und das, wie gesagt, alles nur Äußerungsdelikte, keine Bedrohung oder Ähnliches, sondern nur, in Anführungszeichen, die Beschimpfung von Politikern. Da hat sich offensichtlich was geändert, Nico. Da gibt es offensichtlich auch eine neue Justizpraxis, dass die Staatsanwaltschaften jetzt dort rein ermitteln und Gerichte, die dort einsteigen und auch häufiger zum Beispiel Wohnungsdurchsuchungen gestatten und genehmigen. Was mich irritiert hat, auch ein interessanter Punkt, den Ronen Steinke aufmacht, dass sogar unser schönes Uraltdelikt der Blasphemie, also der lästerlichen Rede über religiöse Bekenntnisse anderer, das Beschimpfen von religiösen Bekenntnissen, dass es im Jahr 2024 da 125 Ermittlungsverfahren gab. Ach Gott, sage ich da. Nico, was ist dein Eindruck? Hat Steinke da einen Punkt oder lässt sich das, diese Häufung der Verfahren und Verurteilungen in dem Bereich anders erklären?
Die Zahlen sind nicht bestreitbar. Auch die Tendenz, die er beschreibt, ist, glaube ich, dass diese Tendenz und die Beobachtung, die dem zugrunde liegt, auch von niemandem ernsthaft bestritten wird. Die Frage ist nur, ob man das gut findet oder nicht. Und viele finden das, was Ronen Steinke hier doch auch mit sehr pointierter Kritik auch schildert, finden das richtig. Und die, die das richtig finden, und das ist Ronen Steinke hoch anzurechnen, den ich für einen wirklich der klugsten Köpfe auch im deutschen Journalismus halte, also jedenfalls unter den Juristen, sticht er heraus. Und was man ihm hoch anrechnen muss, er beschreibt sich selbst als linksliberal. Und gerade im linksliberalen Spektrum findet man sehr viel Beifall dafür, dass hier auch durchgegriffen wird, wenn man so möchte. Und dass er also auch aus diesem Lager heraus darauf aufmerksam macht, dass also Meinungsfreiheit eben für alle gilt, also auch oder gerade für diejenigen gilt, Meinungsfreiheit gilt ja gerade für diejenigen, die anderer Meinung sind als man selbst. Ja, und Meinungsfreiheit gilt dann auch eben gerade für diejenigen, die keine Macht haben. Deswegen ist es ja so kritikwürdig, wenn also wir diesen Anstieg an Verfahren haben. Ich sage nur Stichwort Schwachkopf, da wissen die meisten Hörerinnen und Hörer, was gemeint ist. Diese vielen Verfahren hat, oder Pinocchio jetzt, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben, also Fälle, wo Politiker, wegen harmloser Äußerungen über Politiker, wenn dann also daraus Ermittlungsverfahren gemacht werden, da werden auf einmal die Starken gegen die Schwachen geschützt. Und die Meinungsfreiheit will genau das Umgekehrte. Sie will die Schwachen gegen die Starken schützen. Ja, das ist das, was man den Schutz der Machtkritik nennt. Und Machtkritik, der Schutz der Machtkritik ist ein ganz, ganz wesentliches Element der Meinungsfreiheit, die einfach auch einen freiheitlichen Rechtsstaat von autoritären Staaten unterscheidet. Also insofern an der Tendenz ist, glaube ich, da gibt es, glaube ich, nichts zu deuteln. Die ist, glaube ich, auch unbestreitbar. Und es fängt, er schreibt so schön in diesem Beitrag bei Netzpolitik, ich bin ganz gespannt auf das Buch, das ist mir noch nicht in die Finger gekommen und werde es mit Sicherheit auch lesen. Er markiert einen Zeitbeginn für die Entwicklung, die er beschreibt, der sicher mit Sicherheit treffend ist, nämlich das Jahr 2015. Und das Jahr 2015, den Zusammenhang, vielleicht macht er den im Buch, aber in dem Beitrag habe ich ihn jetzt nicht gefunden, aber es gibt auch einen ganz klaren Zusammenhang zu 2015, weil 2015 ist das Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise gewesen. Also das ist das Jahr gewesen, wo die damalige Bundeskanzlerin die Grenzen öffnen ließ und wo wir dann über 1 Million Flüchtlinge in Deutschland hatten, was dazu führte, dass es sehr viel Hass gegen Flüchtlinge dann auch zu lesen gab in den Social Media. Was dann wiederum eine Diskussion auslöste, also wie man das denn zulassen könne, dass also da so auf hässliche und sicherlich auch in einer Weise, die weder du noch ich noch Ronen Steinke gut finden, über Ausländer, über Flüchtlinge dann dort auch hergezogen wurde. Das war der Beginn der Diskussion. Wie kann man, in Deutschland jedenfalls, muss man nicht was tun gegen Hass und Hetze im Netz und auch gegen die sogenannten Fake News, gegen Falschmeldungen, die auch damals dann immer wieder, über die immer wieder berichtet wurde, dass dort also irgendwelche falschen Geschichten dann auch über Flüchtlinge bei Facebook und Konsorten zu lesen waren. Das war damals der Beginn und das war der Beginn dann eben auch einer Trendwende. Um das Jahr 2015 erschien auch das Buch, also weiß ich jetzt nicht mehr auswendig genau, aber ich denke mal, dass es ungefähr hinhaut, entschied das Buch, ein sehr lesenswertes Buch von Renate Künast, haben wir, glaube ich, auch letztes Mal kurz gestreift. Hass ist keine Meinung, andere Auffassung, Herting mal wieder. Ich finde, dass man das nicht so sagen kann, aber das ist ja jetzt nur der Titel. In dem Buch beschreibt sie, wie sie selber umgeht mit also vielem Hässlichen, was über sie verbreitet wird. Und dann ist sie zu den Leuten zum Teil hingefahren und hat an der Tür geklingelt. Und dann erzählt sie sehr lustig. Wie komme ich auf Renate Künast? Auf Renate Künast komme ich deshalb, weil sie auch damals sich zu Recht darüber beklagte, dass Strafanzeigen eigentlich, die konnte man sich sparen damals. Ja, also damals war das einfach so, dass den Staatsanwaltschaften war im Prinzip jede Begründung recht, um einzustellen. Ja, wenn man sagte, also ich bringe dich um, dann hieß es immer, da sei du ersichtlich nicht ernst gemeint. Und damit war es aus der Strafbarkeit heraus. Das wiederum lag daran, dass die Gerichte dann auch wenig Neigung hatten, in solchen Fällen dann auch zu verurteilen. Und das hat sich dann demotivierend auf Polizei und Staatsanwaltschaft ausgeübt. Das ist damals eine ziemlich flächendeckende Beobachtung. Mittlerweile hat sich das Gegenteil verkehrt und ist, wenn einem die Meinungsfreiheit am Herzen liegt, natürlich zu kritisieren auch. Und Herr Steinke nennt ja hier eine Vielzahl von Beispielen auch. Das heißt natürlich, wenn man Meinungsfreiheit, wenn man das für Kritik würdig hält, dass es um die Meinungsfreiheit eben nicht überall gut bestellt ist in Deutschland. Wenn man dieses feststellt, und ich finde, da kommt man gar nicht drum herum an einer solchen Feststellung, dass wenn man diese Fälle sieht von jetzt hat es gerade jetzt wieder in den, erwähnt auch das kurz in seinem Beitrag, dass es immer diese Aktionstage gibt. Es gab gerade wieder eine frische Meldung des Bundeskriminalamts. Man habe jetzt Aktionstage gemacht, wo man, ich glaube, über 100 Razzien gemacht habe, wegen Online-Äußerungsdelikten. Und dann heißt es in dieser BKA-Pressemitteilung, ich komme jetzt nicht auf den genauen Wortlaut, aber sinngemäß, man wolle doch mal den, weil man wollte den, die man da dann irgendwie im Morgengrauen aufgesucht hatte, doch mal deutlich machen, dass sie nicht damit rechnen können, dass das nicht verfolgt wird. Also da, so etwas Erzieherisches kommt dann, ja. Was also einfach sich verbietet in einem Rechtsstaat für eine Polizeibehörde, jetzt mal doch hier mal Zeichen zu setzen. Weil das sind alles nur euphemistische Formulierungen, die man sozusagen in die andere Richtung wenden kann. Und dann ist man bei der Einschüchterung. Und dass hier also eingeschüchtert wird, ja, also auch nochmal an den Pinocchio-Fall erinnert, wo dann auch derjenige, der dann da unter einer Facebook-Meldung geschrieben hat, der Kanzler sei wie Pinocchio. Und dann kriegt er erst eine Anhörung dazu als Beschuldigter. Und dann kommt die Pressemitteilung kurz hinterher, dass man das jetzt eingestellt habe, nachdem das sehr stark durch die Presse gegangen war. Und interviewt sagt dann der Rentner, von dem diese Äußerung stammte, sagt, naja, schön und gut, aber also, dass das jetzt eingestellt sei, aber also er würde jetzt doch nicht mehr so frei sich äußern, weil also eingeschüchtert fühle er sich dadurch schon. Und ich glaube, wenn man mal kurz sich in ihn hereinversetzt, in so jemand hereinversetzt, dann ist es eigentlich völlig klar, dass das einschüchternd ist, wenn also dann jetzt so massiv, ja, bis hin zu Hausdurchsuchungen und Ermittlungen wegen völlig harmlosen Äußerungen dann jetzt die Justizmaschinerie in Gang gesetzt wird, um letztlich Unliebsames im Netz zu bekämpfen. Es gibt dann ja noch eine weitere Facette, dass wir, wenn wir in der öffentlichen Diskussion, also beginnend tatsächlich 2015, dann kommt so die weitere Entwicklung, die Diskussion um das Netzwerkzugangsgesetz, das NetzDG, das eine Erfindung des damaligen Justizministers Heiko Maas, also wo dann erstmals auch die Plattformen verpflichtet werden, also schnell zu handeln, wenn dort Sachen gemeldet werden. Und dann, ohne jetzt in die Einzelheiten zu gehen, weiter zum Digital Services Act, wo das dann auch europaweit ausgerollt wird und zu der von dir schon erwähnten Schaffung eines einheitlichen Tatbestandes der Politikerbeleidigung, was dann kein Antragsdelikt mehr ist, sondern Offizialdelikt, sprich, wird von Amts wegen ermittelt, auch wenn es gar keinen Strafantrag gibt. Wenn man diese ganze Entwicklung sieht, ist sie immer begleitet worden von einem Diskurs, das sei jetzt ein Kampf gegen Hass und Hetze im Netz und gegen Fake News, also gegen Falschmeldungen. Und diejenigen, die dann aus tiefer Überzeugung diesen Kampf dann auch an vorderster Front führten, die haben dann zwar immer Lippenbekenntnisse gemacht, natürlich ginge das nur darum, hier Strafbares aus dem Netz zu bekommen, aber so richtig hat man ihnen jedenfalls, ich habe ihnen das nie so richtig abgenommen, weil es ging in Wahrheit darum, Sachen aus dem Netz herauszuholen, die man dort nicht sehen wollte. Ja, und jemand, dessen Herz links schlägt, der wird in aller Regel zucken, wenn er dort also Dinge sieht im Netz, die irgendwie so aus der AfD-Ecke kommen. Ja, die möchte man nicht sehen. Aber das müssen wir aushalten, sonst haben wir keine Meinungsfreiheit. Wir müssen wir reden nachher noch über eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zu zwei Fällen. Aber das ist ja auch, das sind Dinge, die das Bundesverfassungsgericht auch immer wieder gesagt hat, dass also Meinungsfreiheit auch gerade für hässliche Äußerungen gilt, für abstoßende Äußerungen gilt. Sonst bräuchten wir Meinungsfreiheit nicht. Also bei der Meinungsfreiheit geht es nicht, und das ist auch so eine Formulierung, die es immer wieder gab, geht es nicht darum, jetzt den öffentlichen Diskurs zu schützen. Da geht es nicht darum, die Mehrheit davor zu schützen, dass ihnen die Minderheit das vergällt, irgendwie auf X zu gehen. Ja, das ist nicht das, worum es der Meinungsfreiheit geht. Sondern in Meinungsfreiheit geht es gerade um den Schutz derjenigen, die eben nicht Mehrheit sind. Und viele, die Auffassungen vertreten, da kommen ja auch die Beispiele bei Steinke hier jetzt aus dem Gaza-Konflikt, wo ja auch sehr viel Grenzwertiges in Deutschland passiert ist beim Vorgehen gegen jetzt sehr scharfe Kritik am Gaza-Krieg. Da ist das, was man im Ausland nicht versteht. Ja, ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einer englischen Anwaltskollegen, deren Hauptthema Bürgerrechte sind, in einer englischen Anwaltskanzlei. Und die hat gesagt, was macht ihr Deutschen denn da eigentlich mit den Diskussionen um den Gaza-Konflikt? Bei euch darf man ja überhaupt nichts mehr sagen. Nicht? Das muss man auch einfach, mal ein solches Beispiel zu nehmen, also gerade wenn man jetzt vielleicht auch da eher der Regierungslinie folgt und dann doch in erster Linie an der Seite von Israel in dem Konflikt gestanden hat und vieles unerträglich fand, was dort auch auf den Straßen von Berlin in den Universitäten an Parolen man hörte und dann auch im Netz lesen konnte, das müssen wir aushalten. Ja, das gehört einfach zur Meinungsfreiheit dazu. Und insofern finde ich das einfach schon, also das ist ein sehr lesenswerter, schöner Beitrag, auch mit sehr, sehr unterschiedlichen Beispielen einfach, wo man es übertrieben hat, ja, die Razzia wegen Pimmel, nur mal so als Stichwort.
Ja, das war der Hamburger Innensenator, sich in Corona-Zeiten auch mit dem erhobenen Zeigefinger hervorgetan hat und dann selbst bei einer illegalen Party erwischt wurde. Und das war die etwas entgeisterte Reaktion eines Hamburger Bürgers. Das hat ihm dann auch einen Hausbesuch eingebracht. Ich glaube tatsächlich, man kann die ganze Entwicklung nur im zeitlichen Ablauf auch verstehen. Das schöne Künast-Wort hast du gebracht, Hass ist keine Meinung. Das Gegenwort heißt, Hass ist aber auch keine Straftat. Natürlich haben sich Politiker da zum Teil alleingelassen gefühlt. Und dann haben sie halt einen Paragraph gebastelt, der sie besser schützen sollte. Den 188 StGB kann man verstehen, wenn die Gerichte vorher etwas sensibler sozusagen gewesen wären, wäre es vielleicht so weit nicht gekommen. Umgekehrt, wir fallen schon auf mit dem, was wir da jetzt an Praxis haben und die Zahl der Wohnungsdurchsuchungen in Bereichen, wo man schon aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten sagen würde, wie kommt ihr auf die Idee, dort einzumarschieren, ja, wegen so einer bloßen Äußerung. Das fällt schon auf. Das fällt ja auch anderen auf. Du hast es gesagt, Blick aus Großbritannien. Ronen Steinke führt an, und das rechne ich ihm hoch an, dass er das gemacht hat. Ein Auftritt des amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2025, wo er gesagt hat, Vorsicht mit Russland, das ist nicht schön, was da passiert, aber das eigentliche Risiko für den Westen ist das, was ihr in Europa gerade macht mit der Meinungsfreiheit. Er nimmt das als Anlass, auch wenn es 100 Gründe gibt, J.D. Vance und anderen Konsorten nicht zu viel Glaubwürdigkeit zuzusprechen, aber er nimmt es als Statement an und stellt sich dann die Frage, vielleicht ist ja doch was dran. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir sehr gespannt sein auf sein Buch, wie er das Thema ausarbeitet, und wir werden es lesen, Nico.
Genau, ein Zitat, aber schrecklicher Gedanke, was, wenn der Gast aus Amerika, nämlich der Vizepräsident, dennoch einen Punkt hatte, eine rhetorische Frage, die er dann selbst beantwortet. Er macht dann, hat dann noch einen, glaube ich, auch einfach sehr hellsichtigen Punkt. Der macht auch mit einem Blick über den Atlantik. Er führt so ein paar Beispiele aus, was der amerikanische Präsident, also Donald Trump, der jetzige, was man über den alles so auch in amerikanischen Medien und Veröffentlichungen findet. Also bis hin über Cartoons, wo es um die Größe seines Penis geht. Und dann sagt er, also stellt euch mal vor, in Amerika hätten wir eine Justiz, die eine ähnliche Linie fährt wie, also in diesen ganzen Beispielen geschildert in Deutschland. Was würden wir dann eigentlich sagen, wenn er dann in der Lage wäre, dann also mit Polizei und Staatsanwaltschaften und Gerichten, also gegen all diese Dinge, die er sicherlich auch nicht schön findet, vorzugehen. Und das heißt natürlich auch mal auf Deutschland betrachtet. Er sagt dann, auch wieder Steinke sagt dann an einer Stelle, das ist im letzten Satz, das sei ein Szenario, das vielleicht nur eine Landtagswahl entfernt sei. Da muss man ja auch mal den linksliberalen Lager, muss man da auch mal ein bisschen den Spiegel vorhalten und sagen, habt ihr eigentlich mal darüber nachgedacht, wenn sich die Verhältnisse bei uns drehen, was das eigentlich dann heißt, für euer Recht auch in scharfer Weise Kritik zu äußern. Also wenn man sich darüber beklagt, das ist ja auch eine Beobachtung, die ich schon lange teile, die ja auch da wiedergibt, auch in der Statistik belegt, dass das, was wir als Hass im Netz betreffen, er sagt, zu 80% betrifft es Frauen. Das ist auch das ist auch meine Beobachtung. Also wenn man sich überlegt, welche Frauen fallen einem ein aus der Politik jetzt mal nur oder welche Politiker fallen einem ein, über die also ganz Übles an Jauche im Netz verbreitet wird, einem fallen als erstes die Frauen ein. Nicht? Das ist eben das ist kein Cem Özdemir, ja, sondern das ist irgendwie eine Ricarda Lang oder eine Saskia Esken früher. Aber es ist eben auch eine Alice Weidel. Ja, und da müssen die Maßstäbe dieselbe sein, ja, dieselben sein. Also auch über eine, also Alice Weidel, auch so wie es eine Alice Weidel hinnehmen muss, dass also auch in schärfester Form und persönlichster Form und in, ja, doch, schon, ja, ich möchte nicht, dass über mich sowas zu lesen ist wie über so jemanden. Also so wie sie das aushalten muss, müssen es halt auch andere aushalten. Ja, das ist einfach.
Und deswegen, Nico, lass uns abschließend auf zwei aktuelle Kammerbeschlüsse des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts schauen. Genau zur Frage Verletzung der Meinungsfreiheit durch die fachgerichtliche Annahme beleidigender Äußerungen. Zwei Beschlüsse vom 11. bzw. vom 16. Dezember 2025, wo in beiden Fällen Verfassungsbeschwerden stattgegeben wurde, weil Fachgerichte eine Verurteilung wegen Beleidigung angenommen haben oder gesetzt haben. Und darin sieht Karlsruhe eine Verletzung von Artikel 5 Grundgesetz. Zwei Fälle sind schnell erzählt. Einer spielt in der Corona-Zeit. Der Vater wendet sich an den Schulleiter und beschwert sich darüber, dass sein Sohn vom Präsenzunterricht ausgeschlossen wurde. Offensichtlich, weil da sozusagen die üblichen Corona-mäßigen Verfahren darauf hinführten, und dann schreibt er dem Schulleiter per Mail, er werde sich dafür einsetzen, dass Amtsträger, die sich diesen faschistoiden Anordnungen nicht, wie das Beamtenstatusgesetz fordert, widersetzen, sondern diese unterstützt haben, persönlich zur Rechenschaft gezogen werden. Also der war auf 180 und möglicherweise darüber hinaus. Später sagt er dann auch noch, dass sich sein Sohn einem faschistischen System und dessen Handlanger nicht beugen werde. Solche Menschen wie Sie waren auch in früheren dunklen Zeiten stets die größten Stützen des Systems. Das Gute daran ist, dass solche Systeme meist nicht lange Bestand haben und Ämter und Behörden dann hoffentlich gründlicher als beim letzten Mal von Faschisten gereinigt werden. Also da hat er tief reingegriffen. Aufgrund dieser Äußerungen wurde er wegen Beleidigung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe verurteilt. Karlsruhe sagt, ne, Moment, das wird so nicht passen. Ihr liebes Fachgericht, ihr habt euch nicht hinreichend mit dem Wortlaut dessen auseinandergesetzt, was ihr zum Gegenstand der Beleidigungsverurteilung gemacht habt, nämlich mit der Formulierung faschistoide Anordnung. Und bemängeln, dass die Fachgerichte letztlich es an einer kontextspezifischen Abwägung haben fehlen lassen. Die Annahme, dass es sich dabei um Schmähkritik handeln würde, lehnt Karlsruhe ab. Schmähkritik wäre ja die nur noch auf Verletzung ausgerichtete Äußerung, ohne jede sachliche Substanz. Und da sagt Karlsruhe, das stimmt so nicht. Das wäre hier doch naheliegend gewesen, dass es hier um den Ausschluss des Sohnes ging. Das war eingebettet in andere Ausführungen des Beschwerdeführers. Und da müsst ihr schon sozusagen einsteigen, die Äußerung auslegen und dann zu einer Abwägung kommen. So einfach geht das nicht. Der zweite Fall, auch nicht minder saftig. Ein Beschwerdeführer sitzt staatlich untergebracht in der Psychiatrie und schreibt einen Brief an seine Rechtsanwältin. Er war im Laufe der Unterbringung in der Psychiatrie fixiert worden und da waren verschiedene Zwangsmaßnahmen ausgeübt worden. Unter anderem sei er, schreibt der Beschwerdeführer, auf dem Krankenhausflur von teilweise mehr als 10 Personen umringt worden. Und er führt dazu aus, dass das alles also verfassungs- und rechtswidrig wäre. Er fühle sich stigmatisiert. Darüber hinaus haben sie mit ihrer schlicht auf Illegalität basierender Faulheit, gut, das ist jetzt an die Anwältin gerichtet, dafür gesorgt, dass sich der psychiatrische Mob des Krankenhauses auf ihn gestürzt hätte. Das war der Punkt, um den es nachher ging. Er wollte gern, dass dieses Schreiben aus der Psychiatrie heraus an seine Anwältin zugestellt wird. Die Obergerichtsvollzieherin sagte, nö, das ist beleidigend, sowas stelle ich nicht zu. Das muss ich auch nicht zustellen. Und das Oberlandesgericht gab ihr Recht und sagte, nee, das sei Schmähkritik und da muss sie den Zustellungsauftrag nicht ausführen, die Frau Obergerichtsvollzieherin. Auch hier sagt das Bundesverfassungsgericht, Moment, das ist hier auch kontextbezogen auszulegen, die Äußerung psychiatrischer Mob, seine Kollektivbezeichnung in Bezug auf bestimmte Personen, das müsste schon mal genauer individualisiert werden, wen er eigentlich gemeint hätte. Und Schmähkritik sei es auch nicht, nämlich sie hätte ja einen sachlichen Bezug, nämlich Es ging um seine Behandlung dort im Rahmen der Unterbringung und um die durchgeführten Zwangsmaßnahmen an ihm. Und dann wird Karlsruhe sozusagen sehr sprachlich versiert, indem sie sagen, der Begriff Mob, den das Oberlandesgericht mit Abschaum oder Pöbel übersetzt hat, den könne man auch nicht als Formalbeleidigung sehen, nämlich Mob sei keineswegs notwendigerweise Abschaum, sondern sei vom lateinischen Ursprung her mobile vulgus, eine bewegliche Volksmenge. Und das könnte also heißen, sowas wie aufgebrachte oder aufgewiegelte Volksmenge, aber nicht notwendig Abschaum. So, und mit dieser auch etymologisch-grammatikalischen Belehrung sagt Karlsruhe dann, also keine Schmähkritik, also bitteschön in die Auslegung und die kontextbezogene Bewertung einsteigen. Wenn ihr das nicht macht, verletzt das Artikel 5. Karlsruhe sagt nicht, dass es keine Beleidigung wäre in beiden Fällen, aber Karlsruhe sagt, das müsst ihr euch nochmal genauer anschauen.
Mitgewirkt hat an beiden Entscheidungen der Richter Eifert, der an der Humboldt-Universität seine akademische Heimat hat. Und ja, also erstmal wirklich muss man das dem Bundesverfassungsgericht, das wir ja hier viel kritisiert haben, auch in der vorletzten Folge zum Beispiel, muss man das einmal anrechnen, dass sie standhalten und dass sie ihre doch über Jahrzehnte gewachsene, sehr auf die Wahrung des Artikel 5 bedachte Rechtsprechung zur Meinungsfreiheit auch, ich würde sagen, gegen den Zeitgeist an dieser Linie festhalten. Und das ist sicherlich auch, könnte ich mir vorstellen, ein Herzensanliegen von, also wenn man so ein bisschen die Linie auch kennt aus seiner akademischen Tätigkeit, ein Herzensanliegen von Eifert, was hier auch dann zum Ausdruck kommt. Die Entscheidung mit der Unterbringung ist natürlich, also da sträuben sich ja einem alle Nackenhaare. Da geht es ja nicht mal um die Frage einer strafrechtlichen Verurteilung, sondern schlicht um die Weigerung eines in der Psychiatrie gelandeten Menschen, sich also bei seiner Anwältin zu beschweren, ja, oder bei einer Anwältin zu beschweren. Also das ist unfassbar. Und dann noch wegen einer, also ich wäre nicht darauf gekommen, die Mob als eine Beleidigung zu verstehen oder misszuverstehen. Also gut, dass das Bundesverfassungsgericht da eingeschritten ist. Ja, und bei der anderen Entscheidung verhält es sich natürlich auch nicht anders, dass man hier auch dem Bundesverfassungsgericht sagen muss, ja, also das ist gut, dass ihr hier nicht diese, also hatten sich die Zivilgerichte, beide Fälle spielen by the way in Baden-Württemberg, da hatten sich die Zivilgerichte wenig Mühe gegeben, jetzt auch einmal über ein Lippenbekenntnis hinaus irgendetwas abzuwägen, sondern sie hatten schnell in die Kiste gegriffen, Schmähkritik. Ja, und wenn ich, soweit das dann wiedergegeben ist in den Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, haben sie gesagt, naja, wer faschistoid sagt, dem geht es nicht mehr um die, dem geht es nicht mehr um die Sache, sondern um die Person, das ist Schmähkritik. Und dem hält das Bundesverfassungsgericht zu Recht entgegen, dass erstmal Schmähkritik, also der Fall, wo dann auch nicht abgewogen wird, weil es wirklich dann ersichtlich nicht mehr um die Sache geht, dass das eine ganz seltene Ausnahme sei und dass man sich als Gericht jetzt nicht der Mühe der komplizierten Abwägung, die man machen muss, dadurch einfach entledigen kann, dass man Dinge vorschnell in die Schmähkritikkiste packt. Beide Entscheidungen, auch das noch der Vollständigkeit halber, beide Entscheidungen enden mit Rückverweisung. Also weder für den in der Psychiatrie, für den armen Kerl, der in der Psychiatrie sitzt, der mir ja wirklich leid tun kann, der ja schon durch drei Instanzen durchgegangen war mit seinem Fall, bis er zum Bundesverfassungsgericht gelandet ist. Also weder der bekommt dadurch endgültig den Fall zu Ende, noch der renitente Vater, der, wie übrigens ja viele zu der Zeit, das habe ich noch lebendig im Ohr, das ist ja die aufgeheizte Endphase eigentlich der Corona-Maßnahmen gewesen, 2021, wo die Leute entweder vor Angst vor dem Virus, also auch sehr, sehr schnell mit drastischen Vorwürfen dabei waren, etwa wenn die Kinder wieder in die Schule mussten, oder umgekehrt dann auch so mürbe waren, wenn sie die Schutzmaßnahmen sowieso nicht so richtig gut gefunden haben. Wenn das immer wieder weitergegangen ist und das Thema Maske bei den Schülern, das ist ein sehr emotionales Thema gewesen zu jener Zeit. Und dass das dann alles ausgeblendet wird von den Zivilgerichten, das ist natürlich nicht in Ordnung. Aber auch der Vater wird jetzt noch wieder den Gang zurück machen müssen zum Landgericht Ulm, das jetzt nochmal neu abzuwägen hat.
Sehr schön. Das war die ganze Breite der Debatte um Meinungsfreiheit mit sehr deutschem Blickwinkel, mit sehr schönen journalistischen Anstoß. Und ja, bei mir hat das jedenfalls auch die Lust dran ausgelöst, mich nochmal stärker mit dem Thema zu befassen. Es kann durchaus sein, dass wir da auf einem Weg sind, den wir uns nochmal sehr genau überlegen müssen. Ich habe für vieles Verständnis. Ich glaube, dass da kann man manches auch nur historisch erklären, auch in der Abfolge. Aber ich glaube, es lohnt sich da wirklich auch. Du hast die Folgen angesprochen, Nico. Wenn solche Instrumente in die falschen oder in andere Hände kommen, müssen wir schon dafür gewappnet sein, da mit der Situation dann gut umzugehen. Spricht viel dafür, sich mit dem Thema Meinungsfreiheit weiter gut zu beschäftigen.
Jo, dann sind wir aber am Ende für heute, ne? Oder hast du noch was?
Nö, jetzt habe ich keine Meinung mehr.
Okay, dann würde ich sagen, Schluss für heute, Schluss der Debatte, Ende Gelände und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.